Hallo und herzlich willkommen bei uns am Stimmtisch, eurem Chorcast rund um das Thema Chor. Unsere heutige Folge dreht sich um ein Thema, das für uns Menschen existenziell wichtig ist. Hören. Unser Alltag und unser Leben wird durch unterschiedlichste akustische Signale bestimmt und auch gelenkt. Wenn unsere große Leidenschaft dann noch Singen in einem Chor ist, werden unsere Ohren oft zum Mittelpunkt dieses Hobbys. Denn wir alle wissen, Chor beginnt da, wo wir aufeinander hören. Was aber, wenn dieses Hören aus welchen Gründen noch immer plötzlich nicht mehr so funktioniert oder schwächelt? Müssen wir uns dann von diesem geliebten Hobbychor verabschieden oder vielleicht reduziert weitermachen und so gefühlt nicht mehr ganz funktionierender Teil einer Gemeinschaft zu sein? Ein sensibles Feld und für viele sicherlich auch ein tabuisiertes Thema. Wir nehmen uns heute diesen so wichtigen Themas an, verbunden mit der großen Hoffnung, Aufklärung zu betreiben, Sorgen zu nehmen und auch Mut zu machen. Denn miteinander singen ist eine immens große Kraftquelle und es wäre blöd, auf die zu verzichten. Schon jetzt mein großes XXL-Dankeschön an unsere Gäste, die uns heute dabei zur Seite stehen mit Antworten und Ratschlägen. Danke für euer Kommen, denn wir haben eine großartige Mischung aus Fachleuten, Betroffenen und Musikern. Ich stelle mal die Namen kurz vor. Das ist Regina Fester, Marianne Platten und Norbert Hammes. Und entgegen unserer sonstigen Gepflogenheiten stellen unsere Gäste sich heute mal selber vor. Dann gewöhnt ihr euch auch an ihre Stimmen. Wer möchte anfangen?
Freiwillige vor.
Gut, Regina, prima.
Ja, ich bin Regina Fester, 44, komme aus Oberhausen und bin die Mischung aus selber Chorsänger, nicht schwerhörig, aber Hörgeräteakustiker.
Das ist auf den Punkt, aber aktiv singend.
Aktiv singend, ja, in unterschiedlichen Varianten, in einem Kirchenchor, wo einfach das Thema definitiv präsent ist. Ja. In einem semiprofessionellen Frauenchor, da ist es noch nicht ganz so sehr.
Breite Spannbreite. Von bis. Und wenn ich den Informationen Glauben schenken darf, singst du auch nicht erst seit gestern.
Nee, man hat mich mit 5 in den Chor gesteckt, ich habe nicht wieder aufgehört.
Gute Entscheidung. Ja, dann machen wir einfach Ladies first. Marianne.
Ja, mein Name ist Marianne Platen. Ich bin 68 Jahre alt, trage jetzt ein Hörgerät seit 5 Jahren, singe in 2 verschiedenen Chören und habe auch ein Quartett. Und wie du eben schon gesagt hast, Singen ist essentiell wichtig fürs Wohlbefinden. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich den richtigen Chorleiter ausgesucht habe, der nämlich gleichzeitig Hörgeräteakustiker ist und sich gleich noch vorstellt. Der hat mir wunderbar dazu geholfen, die richtigen Geräte auszusuchen, auch nicht zu viel Geld investieren zu müssen. Und ich bin da jetzt sehr zufrieden mit. Ein Hörgerät ist was anderes als eine Brille. Das muss man einfach schon mal sagen. Weil das beeinträchtigt oder sagen wir mal so, das beeinflusst das Hören ganz anders, als das Sehen durch eine Brille beeinträchtigt wird.
Also das sind ja schon ganz, ganz viele Aspekte, die du schon so angeteasert hast. Also ganz professionell. Da kommen wir dann, die arbeiten wir dann heute auch ab und das mit großer Freude. Und schön, dass du dabei bist, weil du weißt, wovon du sprichst.
Ja, das tue ich, danke. Ja,
prima. Norbert.
Ich war nicht ganz so früh wie Regina. Ich habe mit 11 angefangen. Damals in Köln im Knabenchor. Seitdem singe ich mehr oder weniger ununterbrochen. Aktuell leite ich 2 Chöre und singe in einem Quartett. Und bin auch Hörakustiker, noch, ich sag mal, selbstständig, so jetzt in Altersteilzeit, sag ich mal. Meine Tochter übernimmt jetzt mehr und mehr die Firma und ich benutze auch selber Hörgeräte, sowohl beim Quartettsingen als auch bei der Chorleitung.
Perfekt, also dann haben wir den ganzen Bogen abgedeckt. Super. Und dann fange ich mal mit einer ganz einfachen und vielleicht sehr profanen Frage an. Seit wann gibt es Hörgeräte, mit denen Menschen singen können?
Die ist gar nicht so profan, finde ich.
Okay.
Was meinst du, Regina?
Naja, der olle Beethoven hatte ja auch schon irgendwas am Ohr.
Das wollte ich gar nicht so sagen, aber jetzt wurde damit rausgekommen.
Also, wahrscheinlich schon ewig und drei Tage. Also in der Steinzeit mit der Hand hinterm Ohr wird auch irgendjemand sich bestimmt schon mal ein Lied geträllert haben.
Ach, das ist für dich auch schon die Verstärkung.
Das ist eine Form der Hörverstärkung, ja. Also das kommt jetzt drauf an, wie weit fasst man es. Ne? Also irgendwas Elektronisches mit Batterie drin.
Ja, ja.
Gab es, glaube ich, ab den 50ern.
Ja.
Mhm. Ja, und ich glaube nicht, dass da Generationen von Menschen darauf verzichtet haben, Musik zu machen.
Okay. Also siehst du, bin ich ja ganz froh, dass die Frage nicht ganz so.
Ich denke, seit dem ersten Tag, seitdem es Hörgeräte gibt, hat man auch damit gesungen. Mhm. Gehe ich stark von aus.
Und jetzt, seit wann gibt es Hörgeräte? Also du hast eben gesagt, mit der 50er Jahre, so?
Es gab ja damals das schöne Bild von Erich Honecker, wo er die offene Hand an seine Ohrmuschel gehalten hat. Und da gab es dann einen netten Text dazu, ob er schon was gehört hätte. Das ist im Endeffekt das einfachste Hörgerät.
Okay.
Denn man hat eine Flächentransformation. Man projiziert den Schalldruck von einer größeren Fläche auf eine kleine. Mhm. Und das ist ein Verstärker.
Ja.
Dann kam ist so ein Hörrohr. Oder es gab auch Sessel, wo quasi Trichter eingebaut waren, so Ohrensessel. Mhm. Und man hatte die, dann ging das weiter in eine dünne Leitung, die man dann vors Ohr gehalten hat.
Ja.
Das war im Endeffekt das Gleiche. Und später gab es dann irgendwann in den 50ern, vielleicht ja nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es die ersten elektrischen Hörgeräte.
Okay, aber ich meine jetzt die spezielle Frage, seit wann Menschen mit Hörgeräten singen, das kann man gar nicht so beantworten. Und letzten Endes ein Hörgerät und eine Hörhilfe auch dazu geschaffen, einfach den Alltag. Und wenn Singen zum Alltag gehört, dann ist das so. Also sind wir hiermit mitten im Thema. Jetzt, was mich eben sehr gefreut hat, Norbert, du hast gesagt, na klar, du bist selber als Sänger, aber halt auch als Chorleiter. Und ich habe im Vorfeld, habe ich mich also viel gefragt, wenn du Chorleiter oder Chorleiterin bist und ein Hörgerät trägst oder ob du Chorsängerin oder Sänger bist und ein Hörgerät trägst, müssen die Geräte anders sein? Also wenn du vor dem Chor stehst, braucht dieses Gerät andere Parameter als ein Gerät, was du singend im Chor brauchst?
Kann man klar mit Ja beantworten. Also wenn ich vor dem Chor stehe, möchte ich meine Sängerinnen und Sänger verstehen, wenn die eine Frage haben. Da geht es um Sprache. Wenn ich selber singe, geht es eher nur um den eigenen Gesang. Und ich möchte allerdings auch vielleicht Chorleiterin oder Chorleiter hören und verstehen. Allerdings, wenn ich selber singe, ist die Lautstärke meiner Stimme erheblich lauter, als wenn ich spreche. Und das stört oft beim eigenen Gesang. Das heißt, wenn ich singe, dann kann ich einen Schallpegel von circa, eine ausgebildete Stimme erreicht bis 110 dB.
Mhm.
Wenn ich spreche in normaler Sprechlautstärke, dann kommen wir mit einem mittleren Pegel von 65 dB aus. Da sieht man schon mal den Unterschied. Ja. Und die Anforderung an solche Hörgeräte ist einfach unterschiedlich, wenn ich selber singe.
Ja. Also dann bleibe ich kurz dabei. Du hast ja gesagt, du hast die Chorleiterfunktion, du hast aber auch die Sängerfunktion. Wechselst du dann das Hörgerät?
Nee.
Okay, gut.
Nee, ich wechsle das Programm. Die Hörgeräte haben verschiedene Programme, die ich einstellen kann. Und für die Chorleitung habe ich eher ein Programm, was sprachoptimiert ist.
Mhm.
Wenn ich selber singe, habe ich eher ein Programm, was gesangsoptimiert ist. Vielleicht können wir das gleich noch im Detail besprechen.
Ja. Aber gut, ich habe da großes Interesse daran, da auch deutlich mehr zu lernen. Und Marianne, du hast es ja schon eben gesagt, du hast jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung und du hast das Glück gehabt, dass du halt auch an jemanden geraten bist, der auch vom Fach ist. Und,
genau.
Ja. Ne, das ist sicherlich eine große Hilfe.
Ja, zumal der Norbert einfach auch ein sehr geduldiger und netter Mensch ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für einen Hörgeräteakustiker. Denn das ist schon was sehr Intimes, wo man dann jemand anders dran lässt. Ist anders als eine Brille aufsetzen. Wenn der Optiker mir im Auge bohren würde, wäre das wahrscheinlich anders. Aber das ist kommt schon ein bisschen näher.
Eine Vertrauenssache.
Näher. Ist eine Vertrauenssache und man muss, man hat selber ja auch gar nicht so viel Ahnung von die Technik. Ja. Und insofern ist es gut, wenn einer dann auch sagt, das brauchst du, das ist vielleicht zu viel, aber das kannst du mal ausprobieren, wenn du möchtest. So, ne? Und wenn man dann Vertrauen dazu hat, das ist wie mit einem guten Arzt. Da muss man auch einfach vertrauen, dass er das Richtige einem sagt.
Regina, jetzt kommst du aus Oberhausen. Ne? Und es wird ja im Ruhrpott wird ja viel gesungen. Ne? Wenn du jetzt so deine Kundschaft mal so dir anschaust, wie viele davon singen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Oder kommt das in der Vorstellung, in der Arbeit miteinander dann raus, oder dass die Leute sagen, ich singe, aber begegnet dir das oft?
Ja, im Regelfall fragst du die Leute ja, was habt ihr für Hobbys, was macht ihr, wo braucht ihr einfach Hilfe und Unterstützung? Und die, die es aktiv betreiben und denen es wirklich eine wichtige Komponente ist, die sind da sofort, das ist unter den Top 3 Antworten der Hobbys quasi dabei. Und ich würde im Moment so auf 15-20%, glaube ich, tippen.
Ui.
Einfach in unterschiedlichen Varianten. Ich würde Musizieren im Allgemeinen noch mit dazu packen. Wir haben eine Reihe irgendwie Blasorchester, was auch noch recht spaßig ist mit Hörgeräten. Aber es macht schon Großteil aus. Und es ist auch eine riesen Bandbreite von, ich bin irgendwo mal mit Hörgeräten versorgt worden, es hat irgendwie nicht funktioniert, irgendjemand hat mir einen Tipp gegeben, bis hin zu, es hat von vornherein auf Anhieb geklappt. Also da hat jeder wirklich eine ganz eigene Erfahrung, eine ganz eigene Herangehensweise, wie man mit dem Thema dann in dem Moment klarkommt.
Ja. Also für mich jetzt oder für uns hier alle ein Glücksfall, also es sitzen mir Norbert und Regina gegenüber, die Marianne sitzt rechts neben mir, nur dass ihr das visuell auch habt und die Steffi macht das Video, also deswegen seht ihr das auch gleich nochmal. Aber es ist ja ein Glücksfall, wenn man dann an einen Fachmann, Fachfrau gerät, die selber sich mit Musik beschäftigen oder idealerweise sogar noch singen. Ist das für euch ein Vorteil, wenn ihr Leute gegenüber habt, die dann auch singen?
Auf jeden Fall.
Eindeutig. Ja, weil also jetzt, ich glaube, Marianne kann das bestätigen, du singst ja jetzt wahrscheinlich nicht erst seit 4 Jahren, du singst
schon ein paar Jahre länger. In der Grundschule wurde ich nicht aussortiert und durfte weiter mitsingen.
Im Vergleich zu vielen Männern, die dann im Stimmbuch aussortiert wurden und das Trauma noch. Aber das,
ja, man muss ja immer so neben dem Klavier stehen und den Ton nachsingen früher. Und wenn man das einigermaßen hingekriegt hat, dann durfte man mitsingen und ich durfte mitsingen, Gott sei Dank.
Aber Hören ist ja auch eine Ansammlung von akustischen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und Hören ist ja auch ein spezielles Thema, was man ja auch trainieren kann und wenn man Musiker ist, auch trainiert. Und ich glaube, dass das auch existenziell wichtig ist, dass ich als Fachmann, Fachfrau dagegenüber sitze, auch ein Verständnis dafür spüren kann oder wissen kann, was braucht der oder diejenige da auch von mir, richtig?
Ja, es ist extrem wichtig, dass man auf Augenhöhe kommunizieren kann mit Musikern, denn ich glaube, man muss sie verstehen. Mhm. Man muss verstehen, was die Bedürfnisse sind und Musiker sind wahrscheinlich die Menschen, die das sensibelste Gehör haben. Und da ist es besonders hilfreich, wenn man, wie gesagt, auf Augenhöhe kommunizieren kann, wenn der Klient oder der Patient etwas beschreibt, dass man das versteht in der Musikersprache. Ja. Wo sind Schwierigkeiten? Ich habe Blechbläser versorgt, ich habe Streicher versorgt, ich habe Holzbläser versorgt, ich habe Organisten versorgt mit Hörgeräten und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Schwierigster Fall war wirklich Violine, weil das Instrument sofort am Ohr sitzt. Und das muss man verstehen, was da passiert, wie laut das Instrument, wenn es nur 20 Zentimeter vom Ohr entfernt ist, wie laut das wirklich wird.
Aber jetzt hast du es ja eben selber auch schon mal angesprochen, als Sänger oder Sängerin haben wir ja auch, können wir auch ordentlich Druck erzeugen mit den Dezibelzahlen, die du eben gesagt hast. Marianne, persönliche Frage. Als du dich dazu entschlossen hast, dir Hilfe zu nehmen, weil du irgendwas gemerkt hast, es funktioniert nicht mehr so, wie es ist. War das ein großer Schritt? Hast du Sorge dafür gehabt, dass das Singen jetzt danach beeinträchtigt wird?
Nein, ich hatte keine Sorge, dass das Singen beeinträchtigt wird. Nur ich hatte, ich habe schon Jahre vorher immer regelmäßig einen Hörtest gemacht, weil mir sehr wichtig war, das so früh wie möglich in Anspruch zu nehmen, um mich, um die Zeit zu haben und um auch noch die Fähigkeit zu haben, mich zu gewöhnen an das Gerät. Ja. Und deswegen habe ich irgendwie, sobald der Arzt mir den Schein auf den Tisch gelegt hat, habe ich gesagt, so, und jetzt Norbert, sag mal, was muss ich denn jetzt machen?
Ja,
und welches Hörgerät empfiehlst du mir? Und ich war also sehr, sehr gierig danach, wenn man das so sagen
also,
will.
Also da war keine Berührungsangst?
Nee, überhaupt nicht. Gut. Und ich finde das total wichtig. Und Norbert hat mir das bestätigt, weil er sagt, ja, die Frequenzen, die du verlierst, das Gehirn verlernt, das zu hören. Und deswegen muss man so schnell wie möglich dann auch irgendwie was dran tun.
Ja, ja. Regina, hast du mit Menschen zu tun in deiner Praxis, die wirklich Sorge dafür haben, dass sie danach nicht mehr singen oder nicht mehr Musik machen können?
Ich habe eine Kundin gehabt, die im Kirchenchor singt und irgendwann mal zur Seite genommen worden ist vom Chorleiter und hat ja einen freundlichen Einlauf bekommen hat, dass sie sich doch bitte etwas regulieren möge. Sie würde doch sehr aus dem Alt rausstechen. Die hast du halt einfach wirklich komplett rausgehört. Okay. Die hat auf gut Deutsch gesagt den Chor zusammengebrüllt. Dann kam sie irgendwann und meinte, ja, lass uns doch vielleicht mal kurz einen Hörtest machen, weil ihr das einfach ein Anliegen war. Also das war eine Herzensangelegenheit und die hatte unterm Strich irgendwie schon halb damit abgeschlossen, weil der Chorleiter, naja, man will ja nicht auffallen und dann gehe ich lieber und dann lasse ich es mal lieber. Mhm. Ja, festgestellt, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ein Hörgerät kann helfen. Und du hast schlagartig mit der ersten Probe, wo sie die Geräte getragen hat, gemerkt, die kann sich wieder selber regulieren, hat einfach einen viel besseren Kontakt zu sich und zu ihrer eigenen Stimme. Das war noch ein bisschen Feineinstellung und Arbeit dahinter. Aber die ist immer noch dabei. Und das ist, glaube ich, 6-7 Jahre her. Also da,
ein gutes, positives Beispiel.
Definitiv, ja,
ja. Ja. Aber das zeigt wieder mal, dass es ja doch auch, was wir eben schon sagten, wichtig ist, dass du an jemanden gerätst, der einfach singen oder musizieren, das ist ja breiter gestreut, einfach auch versteht und da einfach sagt, du hast gerade gesagt, das hat ein bisschen gedauert, diese Feinjustierung. Ich glaube, dass es dann doch außer ein anderes Feld ist, wenn du singst, als wenn du in Anführungszeichen nur sprichst. Ist dem so, dass es eine ganz andere?
Ja, sind andere Anfordernisse an die Technik und dem muss man am Ende Rechnung tragen.
Okay. Und jetzt, du hast eben auch selber gesagt, wenn ich den Chorleiterhut anhab, dann muss ich ein anderes Programm fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn du selber singst. Marianne, jetzt ohne deinem Chorleiter nahe treten zu wollen, hat das irgendwo, als du diese Hilfe jetzt genommen hast, hat das nochmal so deine Sinne nochmal geschärft? Ist es so, dass du sagst, boah, ich habe jetzt höre Sachen besser, als ich sie vorgehört habe, oder ist der Standard jetzt einfach gleich geblieben?
Also wie ich schon gesagt habe, das ist nicht wie mit einer Brille, wo man irgendwie, man guckt irgendwo hin und sagt, das sehe ich nicht und ich setze die Brille auf und jetzt sehe ich es. Auch da ist ja viel nochmal mit Hörbildung und Hörtraining zu tun. Aber was ich an mir selber feststelle, ist, dass ich besser höre, besser justieren kann, eher höre, wenn im Chor irgendwie da was nicht stimmt. Ja. Das ist anders. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt irgendwie sozusagen auf den letzten Metern bin und irgendwie noch schnell ganz doch viel lernen möchte.
Ja, ja.
Oder ob es tatsächlich auch an den Hörgeräten liegt, die mir das Hören dann erleichtern.
Ja. Empfehlt ihr Menschen mit Hörgeräten einfach zwischendurch nochmal das Gerät trotzdem abzulegen, um das Ohr ohne Hilfe nochmal zu trainieren, oder macht das keinen Sinn? Es ist wirklich eine laienhafte, blöde Frage.
Es macht absolut keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Nee. Du hast keinen Muskel dahinter, den du in irgendeiner Form trainieren könntest. Mhm. Also was weg ist, ist weg.
Ja.
Und es ist tatsächlich eher kontraproduktiv,
es
eben nicht zu nutzen, weil du immer dieses Hin und Her hast. Klang ändert sich wieder anders. Wenn du den klassischen Hörverlust irgendwie mit den hellen Tönen hast, das Hochton, Steilabfall oder sowas, hast du halt ohne die Hörgeräte eine nette Welt, nichts knistert, alles ist super. Und mit dem Hörgerät am Anfang eine total detailreiche, Umgebung. Und dein Gehirn muss erst wieder sortieren lernen, was ist wichtig, was kann durch, wo muss ich mich drum kümmern oder was ist unwichtig. Atmen hören. Kein normaler Mensch hört sich selber atmen, es sei denn, ich habe eine fette Bronchitis. Und wenn du dann halt das machst wie eine Lesebrille, bedarfsorientiert mal nutzen, kannst du es auch eigentlich unterm Strich gleich sein lassen. Das landet in der Schublade.
Verstehe ich. Jetzt hat Marianne eben gesagt, das ist ja eben nicht wie eine Brille, aber ich weiß, vielleicht ist das auch nicht seriös, dass manchmal das Auge kann man ja trainieren. Du hast gesagt, mit dem Muskel. Das ist beim Ohr dann einfach nicht so.
Wir trainieren unser Gehirn, wenn wir Hörgeräte tragen. Denn das neue Hören mit Geräten, das muss vom Hirn erlernt werden. Ja. Und dass wir das alte Normal in ein neues Normal verändern. Und daran sind wir dann gewohnt, das ist dann unsere ganz normale Einstellung und die Leute, wenn sie morgens aufstehen, wollen sie sofort die normale Hörqualität haben und diese Gewohnheit, die verbessert auch das Sprachverstehen. Wenn man das Gehirn trainiert und dem Gehirn Futter gibt, dann verbessert man das Sprachverstehen und wenn ich das nicht tue, wird das Sprachverstehen immer schlechter.
Ja. Also kann ich ja jetzt schon ein kleines Zwischenfazit, also es wäre dumm, die Chance nicht zu nutzen und die möglichst rechtzeitig zu nutzen, weil dann tut ihr was fürs Hirn und für euer Gehör und daran schließe ich jetzt meine nächste Frage an. Marianne, du hast ja nun, also du hast eben gesagt mit dem Klavier, also da habe ich, du hast eben einen Satz gesagt, dann schreibt man mit dem Klavier, also Klavier sagt dir auch was?
Ja, ich wurde damit auch ein paar Jahre lang gequält.
Gut, okay, dann habe ich richtig zugehört. Schau mal, Thema Intonation. Ne? Wir sind ja unter uns. Hört ja keiner mit. ist ja ein großes Thema. Regina, du hast eben gesagt, da war eine Chorsängerin, die ist aufgefallen, weil sie einfach unverhältnismäßig laut gesungen hat. Kann es sein, wenn du eben halt eine Hörschwäche hast, dass sich das auch auf eine nicht so gute Intonation niederschlägt? Alle nicken?
Ja, klar. Eindeutig. Ja. Also das liegt meiner Meinung nach daran, jede Stimme hat eine einzigartige Obertonreihe. Mhm. Wenn ich einen Ton singe, dann habe ich, der erste Oberton ist die Oktav, der zweite ist die Quint und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Lautstärkenverhältnisse dieser Obertonreihe ist charakteristisch für meine Stimme. Und daran kann man meine Stimme erkennen, wenn man sie kennt. Mhm. Und wir brauchen selber die Obertöne, wir nutzen das unbewusst, für die Intonation. Bin ich am oberen Ende des Spektrums des richtigen Tons oder bin ich am unteren Ende des Spektrums?
Also das ist ein weiterer Punkt. Also wenn ihr merkt, dass die Intonation nachlässt, könnte das auch ein Signal dafür sein, dass eben die Frequenzen auch eingeschränkt sind.
In der Regel, der Hochtonbereich leidet zuerst. Mhm. Deshalb ist auch die Fähigkeit, Obertöne zu hören, dadurch eingeschränkt.
Okay. Also.
Und das gibt dir, jede Art von Hörhilfe gibt dir das wieder zurück. Mhm. Nicht unbegrenzt, denn die Hörgeräte haben irgendwie eine obere Grenzfrequenz, danach ist Schluss. Aber es geht schon bis 8000, bis 10.000 Hertz knapp. Sagen wir mal 8000. Ja. Und das sind aber schon, lass mich überlegen, 8000 sind mindestens 7 Obertöne, die man dann schon wieder hört.
Das ist, und jetzt, dann hake ich direkt nach, dann ist das ja auch speziell für Chorleiter, Chorleiterinnen interessant, weil auch da lässt natürlich irgendwann das nach. Und wenn man dann sagt, nee, das ist alles prima, aber es ist überhaupt nicht alles prima, weil das Hören eines Chorleiters sollte ja auch funktionieren oder gerade funktionieren. Ja. Wie sieht es denn da aus? Sind Chorleiter, Chorleiterinnen bei euch im Kundenstamm?
Ich habe niemand. Mhm. Niemand. Es waren immer nur Sänger. Wenn bei mir, bei dir?
Ich habe einen Pastor, der so einen Singkreis hat. Das würde ich jetzt im weitesten Sinne vielleicht auch als Chorleiter bezeichnen.
Ja.
Der hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Also er hat sich gewundert, warum denn die Messen, mit denen er eben oder die er mit diesem Singkreis gestaltet, tatsächlich vielleicht nicht mehr ganz so doll besucht waren. Und man hat es ihm halt einfach nicht gesagt, so frei nach dem Motto, naja, so schön wie früher klingt er nicht mehr. Und hintenrum kam das dann tatsächlich raus, dass eben einfach aufgrund der Tatsache, dass er nicht mitgekriegt hat, dass es nicht so dolle war, eben dementsprechend die Qualität gelitten hat.
Ja. Also ist ja mit das größte Thema Intonation. Also ich meine, wenn man einen Chor mit Anspruch hast, du hast eben selber gesagt, im semi-professionellen, ganz wichtig, aber in jedem normalen Chor ist man immer bemüht, dass die Intonation stimmt. Und ich meine, es wundert jetzt nur, dass ihr sagt, naja, also ihr habt singende Klienten oder Patienten, aber relativ wenig Chorleitende.
Ich glaube, es ist aber auch ein Thema der Masse. Also wenn du irgendwie 40 Leute im Chor hast, hast du einen Chorleiter. Mhm. Also rein prozentual gesehen ist es eher ein Thema. Und vielleicht ist es auch so eine Empfindlichkeitssache, dass das nochmal so ein Bereich ist, da eventuell zu präsent vorne auf dem Präsentierteller zu sitzen, um sich vielleicht doch nicht zu trauen.
Ja, ja. Also ich meine, natürlich, ich bin selber Chorleiter und bin auch nicht mehr der Jüngste und habe auch jetzt Kollegen natürlich und Kolleginnen, die natürlich auch mit Hörgerät und man geht zum Hörtesten, dann ist man froh, wenn das alles noch so ist. Aber ich meine, aus betroffener Sicht als Chorleiter, das wäre für mich ganz schlimm, wenn ich sagen würde, naja, ich habe einen Anspruch an Chorklang, aber ich höre den gar nicht mehr. Also das ist ja dann auch ziemlich mies.
Ja, ich hatte jetzt, wir hatten gerade ein Probenwochenende Anfang Februar und wir arbeiten viel mit Coaches. Mhm. Das heißt, dann kommt dann für das ganze Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, kommt jemand in den Chor und arbeitet mit uns und coacht mich, aber auch den Chor. Und dann sagte ein Coach, hier vorne rechts steht jemand, die singt jedes Mal beim Vokal A zu tief. Und ich habe Hörgeräte das ganze Wochenende benutzt, habe das nicht gehört, weil ich meine Mikrofone als Richtmikrofone eingestellt habe und ich habe eigentlich nur die Zentrale gehört. Das heißt, das war für mich nochmal ein ausschlaggebender Punkt, darüber nochmal nachzudenken. Die Mikrofoncharakteristik kann man verändern. Also du kannst die Bündelung einstellen. Und das kannst du auch einstellen bis zur Kugelcharakteristik. Und das werde ich bei der nächsten Probe werde ich das ändern. Denn ich möchte das gerne auch hören. Ja. Und meine Mikrofone haben das nur von vorne aufgenommen. Das heißt, da dachte ich, oh, jetzt habe ich zwar eine Unterstützung hier, aber es reicht noch nicht aus. Ja, dann musst du gucken, ob du das noch hinbekommst.
Aber das ist toll, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich ein sensibles Thema sowieso. Aber es ist ja nicht nur einfach hören und nicht hören, so als wir als Musiker, sondern es ist ja auch detailliertes Hören, Intonation. Nächste Frage zum Beispiel, Balance, Frauenstimmen, Männerstimmen. Gibt es Untersuchungen darüber, ob mehr Frauen oder mehr Männer eine Hörhilfe, ein Hörgerät haben? Gibt's? Ist das, hält es sich die Waage?
Frauen haben mehr Hörgeräte, weil sie weniger Scheu davor haben. Ach. Nicht, weil sie mehr Hörgeräte benötigen, aber die Schwelle, sich zum Hörgerät für ein Hörgerät zu entscheiden, ist bei Frauen deutlich geringer und Männer sind deutlich zurückhaltender.
Marianne, dann hast du alles.
Absolut. Ja. Naja, da gehöre ich in die Gruppe, würde ich mal sagen. Bin wohl eine Frau.
Frauen machen da echt Nägel mit Köpfen. Du hast gesagt, du hast ein Problem, du brauchst deine Zeit, um damit mal eben klarzukommen, aber dann machst du's. Und Männer ziehen allerlei Gründe, die sie irgendwie finden können, noch heran, um sich aus dieser Nummer rauszureden.
Kein Parkplatz gefunden, oder?
Ah, die nuscheln. Ich will ja auch alles, ich will gar nicht alles hören. Brauche ich ja auch nicht mehr.
Also Beispiel bei mir, direkt in der Familie, mein Schwiegervater, der verstorben ist mittlerweile, hat sich nie durchgerungen. Der hat selber im Chor gesungen, das war für ihn stigmatisiert, Hörgerät. Also das war, wenn ich das brauche, dann bin ich alt. Und wir haben in der Familie gesagt, du hättest es nötig. Die komplette Familie hat das gesagt. Dann hat irgendwann eine Nachbarin gesagt, die er sehr schätzte, ich glaube, Johannes, du musst mal was tun. Ja? Und dann hat er es angepackt. Und dann aber auch, 7, 8 Jahre zu spät, aber konsequent. Dann hat er es dann endlich gemacht.
Ja. Und mit dem zu spät, was ist das Fatale an dem, wenn es zu spät ist? Also
Entwöhnung des Gehirns.
Also auch wieder, was du eben sagtest, die Trainingsleistung. Ja. Also dann doch eine Form von Muskel.
Im Endeffekt, ja, kann man so nennen, aber ich entziehe dem Gehirn einfach Informationen, die es nicht mehr verarbeiten kann. Dann. Ich habe mit einem HNO-Arzt gesprochen, ein guter Freund, der sagte, ja, stell dir eine Autobahn vor, wo für die nächsten 10 Jahre eine Baustelle ist, dann hast du keine Autobahn. Die Autobahn ist zugewachsen. Durch jede Pore wächst Gras durch und irgendwann, das ist wie die Datenautobahn vom Innenohr zum Hirn, zum Hörzentrum, irgendwann ist die Straße nicht mehr benutzbar. Dann musst du erstmal mähen.
Gutes Bild, aber man mäht relativ selten Autobahnen. Ja. Also von da aus. Ich meine, wird viel auf Autobahnen gemacht, aber das habe ich noch nicht gesehen. Aber Regina, hören Frauen anders als Männer?
Ja. Definitiv. Also vom Hören an sich bis hin zum Hören von Zwischentönen, das kennt ja auch irgendwie jeder, hast du gesagt, nee, aber du hast das so und so gesagt. Ich glaube, Frauen interpretieren mehr und fühlen mehr so Zwischenstimmungen. Und das geht halt natürlich auch irgendwann verloren, wenn du eben die Stimmung nicht mehr hörst. Dann wird's grober und haariger. Männer sind da einfach, ich höre und fertig.
Okay. Und jetzt mal im Spektrum, Norbert hat es ja eben erklärt, wie das sich zusammensetzt, welche Intervalle wir hören, die Obertöne. Haben Frauenstimmen mehr Obertöne?
Nee, wir haben die gleichen.
Die gleichen.
Nur die Obertönreihe fängt später an und ist dafür, Männer haben eine tiefere Stimme, deshalb haben sie zwei Obertöne mehr. Von unendlich vielen Obertönen. Mhm. Also wenn man das nach oben weitergibt, die Obertonreihe hört ja nicht auf. Unser Hörbereich hört auf. Mhm. Aber im Endeffekt ist das Gleiche.
Okay, also außer die Zwischentöne, die hören Frauen dann anders oder besser. Marianne, Zwischentöne in deinem Chor, den Chören, wo du singst, egal ob Projekt oder der Heimatchor, sind da andere Menschen mit Hörgeräten?
Ja, da sind andere Menschen. Ja, eine ganze Reihe sogar.
Ja,
und ich denke mal, das ist jetzt auch nicht furchtbar untypisch. Die Chöre werden älter, genau wie unsere Gesellschaft. Ja.
Also man muss sich daran gewöhnen, dass die Menschen mit iPad singen und mit Hörgerät. So, das geht.
Das geht ja. Nur, dass man die Hörgeräte nicht festhalten muss. Die kleben von selbst zum Ohr.
Sag mal, hat sich irgendwas bei dir verändert? Weil das kriege ich dann schon mal mit in Chören. Und das ist meine nächste Frage. Hörgeräte, Norbert hat es eben schon gesagt, haben verschiedene Programme. Also nicht die Hörgeräte, sondern halt die Apps dazu. Müsst ihr gleich noch was dazu sagen. Es macht doch einen Riesenunterschied, ob ich jetzt in einem Barbershop-Quartett singe oder in einem symphonischen Chor, der in Elias singt. Hat das Einfluss auf die Einstellung eines Hörgerätes?
Ich denke, also wenn ich jetzt mit einem großen Orchester singe und so weiter und habe einen großen gemischten Chor, dann ist das nochmal eine andere Anforderung an die Lautstärke, die produziert wird. Und kommt das Gerät dann in die Sättigung durch die hohe Lautstärke? Das heißt, mit anderen Worten, fängt es an zu verzerren.
Ja.
Wobei, ich habe auch Quartette erlebt, da habe ich mein Schallpegelmesser reingehalten und wir waren bei 128 dB.
Das ist doch Düsenjet.
Ja, es war die Nähe macht's. Also ich habe das dann in die Runde gehalten, mein Schallpegelmesser, enorm laut. Habe auch nur wirklich keine Minute ausgehalten, daneben zu stehen. Es war so laut. Ja, wenn die perfekt intonieren und erzeugen Obertöne, dann summiert sich das. Und also auch da, aber das waren auch trainierte Stimmen.
Okay.
Ja, es war unfassbar laut. Aber je lauter es wird, umso eher kommen die Geräte in den Grenzbereich und fangen an zu verzerren. Und da muss man ein bisschen Rücksicht darauf nehmen.
Das wäre natürlich auch wieder dann die Frage, die interessant wäre für den Chorleiter oder die Chorleitung, die dann vorne steht, vor einem symphonischen Chor, vielleicht noch ein Orchester dazwischen. Da müsstest du wahrscheinlich dann sagen, okay, da müsst man gucken, welches Programm
man fährt. Und auch zum Beispiel, wie ein Chor aufgestellt ist. Es gibt ja, ich sag mal, Modelle, die schlagen vor, dass man weiter auseinandersteht, statt enger zusammen. Enger zusammen bedeutet, ich singe immer lauter als meine Nachbarn, ja, damit ich mich selbst noch höre. Wenn ich aber weiter auseinanderstehe, dann ist das Hören sensibler,
ja.
Und dann habe ich auch weniger Probleme mit Hörgeräten.
Mhm. Marianne, hast du Zeit gebraucht danach oder dir Zeit gegeben, um das neu anders zu lernen?
Definitiv.
Ja?
Also ich denke mal, ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um mich gut zu gewöhnen an das Hörgerät. So, dass ich es auch nicht mehr bewusst wahrnehme.
Mhm.
Also so dieser Effekt mit der Brille, habe ich sie auf oder nicht? So, das stellt sich dann mit dem Hörgerät irgendwann auch ein. Habe ich sie jetzt drin oder muss ich sie nur einsetzen?
Aber das braucht Zeit.
Das braucht Zeit. Man muss sich daran gewöhnen.
Okay.
Also, um nochmal die Brille zu bemühen. Also
ja,
mit der Brille geht schneller, fand ich.
Und Thema schneller. Gibt es von euch als Fachleute eine Zahl? Werden die Hörgeräteträger, Trägerinnen jünger?
Ja.
Definitiv. Eindeutig.
Also, eindeutig?
Ja, das Bewusstsein ist einfach mehr da. Es gibt Bemühungen, die Sachen irgendwie hip zu machen. Ich glaube, das wird noch Jahre dauern, bis sie wirklich hip sind.
Ja.
Aber über diese ganzen Geschichten, ich möchte mein Leben optimieren, ich möchte mich optimieren, ich möchte so lange wie möglich jung gelten, kommen die Ohren mit in den Fokus.
Okay, okay. Da ist Kundschaft am Horizont. Ja.
Ja, also früher war es Standard, dass die Menschen circa im Schnitt 15 Jahre zu spät kamen. Das war Standard in den 90er Jahren. Und das verändert sich seitdem. Die Menschen werden immer jünger. Das Bewusstsein für Kommunikation und wie wichtig es ist, wird immer größer. Man sagt gerne, nicht sehen trennt von den Dingen, nicht hören trennt von den Menschen.
Das unterschreibe ich.
Helen Keller.
Gut, das lassen wir jetzt so stehen. Helen Keller. Wer war Helen Keller, Marianne?
Die war, wie man früher sagte, taubstumm. Das heißt nicht hörend, nicht sehend und nicht sprechend sozusagen. 19. Jahrhundert, irgendwie sowas. Ist an eine gute Erzieherin geraten. Es gibt einen fantastischen Film darüber, wie diese Erzieherin sich diesem Kind genähert hat, was ja sozusagen so eigentlich gar kein Kabel nach draußen hatte.
Ja.
Und die hat nachher studiert und selbst Gehörlose unterrichtet, unter anderem, und blinde Menschen, und hat das Lom hat irgendjemand anders erfunden. Aber egal.
Top.
Auf jeden Fall ist das ein Zitat, was man ihr zuschreibt.
Okay, okay.
Und die muss es wissen, die hat ja beides nicht.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also, frage ich jetzt mal mit Blick auf die Studio-Uhr und die Sinkflugrunde. Nennt mir doch mal einen Grund, nicht mit Hörgerät im Chor zu singen.
Wenn man sich dran gewöhnt, gibt es keinen.
Gut.
Wenn du einen schlechten Chor hast, ist manchmal ganz gut, du kannst ja rausnehmen.
Laut Nachbarn.
Oh ja, da hast du aber noch ein zweites Zitat, das wird wahrscheinlich auch überdauern.
Aber du hast ja, wenn du es trägst, hast du die Wahl. Du kannst ja dann im Notfall sagen, heute habe ich aber wirklich keinen Bock auf uns, die Tenöre gehen mir auf den Keks aus.
Jetzt bitte nichts gegen Tenöre, das sind auch nur Menschen.
Ja. Aber manchmal drehe ich es ein bisschen leiser.
Ja. Ist wahr?
Ja. Also aber das ist auch so tagesformabhängig, wie meine Ohren das so können. Manchmal, wenn ich den ganzen Tag viel gehört und mich angestrengt habe, nehme ich die Hörgeräte raus, weil ich einfach dann auch
genug also der bewusste, der ganz bewusste Eingriff ins eigene Hören. Aber ansonsten jetzt mal positiv formuliert, das hat ja gar nicht mit Mut machen zu tun. Es ist ja vollkommen sinnlos, sich dieser Hilfe nicht zu bedienen.
Es ist für alle eine private Entscheidung.
Ja.
Was wir machen können, ist Hilfestellung zu geben, dass wir Vertrauen erzeugen in die Technik. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, aktiv, klappt das. wenn jemand gedrängt wird von Familie, Freunden, klappt es eher nicht.
Das ist interessant. Das ist ja wie bei Psychotherapie auch.
Das ist ein Teil davon, ja.
Ja. Letzten Endes, aber ja. Großes Stichwort Vertrauen. Marianne, du hast natürlich eben das Wort auch ein paar Mal zitiert. Es ist ja immer wichtig, wenn ich zu einer Beratung gehe, dem gegenüber oder der gegenüber einfach zu vertrauen, egal was. Ne? Aber beim Thema Hören sicherlich noch zweimal mehr und noch mal mehr gefühlt, wenn ich selber halt singen oder musizieren als Hobby habe. Wie kriege ich denn raus, ob mein Hörakustikmeister, Meisterin singt oder Musik macht?
Fragen. Das wär, ich glaube, man merkt es auch. Also man merkt, glaube ich, relativ schnell, ob man irgendwo einen gemeinsamen Draht findet, ob man sich verstanden fühlt oder ob man das Gefühl hat, der dreht an irgendwelchen Knöpfchen rum, Hauptsache ich bin wieder raus. Ja.
Also ich will jetzt nicht all die Fachleute im Land diskreditieren. Ich sage, also das wird nicht funktionieren. Aber ich als Laie denke mir, also wenn ich jetzt das vor mir habe, dass ich ganz bestimmt mir jemanden rauspicken würde, wo ich weiß, da ist Musik und Musikverständnis und Klangverständnis ein Thema.
Ja.
Gehst du mit, Marianne?
Ja, habe ich ja so gemacht.
Ja, gut. Also würdest du nochmal mitgehen?
Ja, das war jetzt auch ein schneller Weg sozusagen, ich auf jeden Fall würde ich sagen, das hilft enorm.
Okay, dann sag doch mal gerne ein kurzes Statement, um Leuten einfach Mut zu machen, finde ich rhetorisch das falsche Wort, Mut machen muss nicht sein, aber Lust darauf zu machen, zu motivieren, dass man sich einfach da jetzt dem nicht verschließt, ne? Weil ich glaube, das darf ich sagen, auch in meinen Chören, dass es da einige Leute gibt, wo ich auch Auffälligkeiten höre und wo ich denke, naja, ich bin jetzt kein Fachmann, aber dann würde ich gerne mal sagen, lass dich doch mal beraten. Würdet ihr solche Leute auch beraten? Habt ihr die?
Auf jeden Fall.
So eine Art Sprechstunde oder Hörstunde?
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe mal davon aus, dass bei nahezu allen Akustikern so ist, dass wir einen kostenlosen, unverbindlichen Hörtest machen und darüber danach auch ausführlich sprechen.
Gut.
Wie Regina schon sagte, wir sprechen über die Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse hat ein Mensch? Was erwartet er oder sie für das Hören mit einer Hörhilfe? Was muss verbessert werden? Und dann kommen die Themen Musik als in der Regel als erstes.
Okay. Dann ist das klar.
Dann ist das schon klar. Und wenn man das dann berücksichtigt und berät und sagt, was kann die Technik leisten, was kann sie nicht? Denn man muss wissen, die Geräte sind in allererster Linie für Sprache konzipiert. Es gibt auch Möglichkeiten, sie für Musik zu nutzen, aber die sind etwas eingeschränkt für Musik. Das muss man leider sagen, weil die Dynamik der Musik von ganz leise bis ganz laut ist halt riesig.
Ja.
Und die Verarbeitung der Dynamik, das können die Mikrofone und die Lautsprecher fast nicht leisten.
Okay, ja. Also ist da, am Markt orientiert und der Markt gibt mehr halt für die Sprechenden.
Ja, miniaturisierungsorientiert. Man will es halt so unauffällig und so klein und kompakt wie möglich haben. Da hat eine Lautsprechermembran halt relativ beschränkte Größen.
Ja. Aber Norbert hat es ja eben schon, du hast es auch angedeutet oder auch thematisiert, es gibt ja auch Programme, die halt dementsprechend das Ganze adaptieren können. Ne?
Richtig. Also ich mache es so bei diesen Programmen, zum Beispiel alle Begrenzungssysteme, was die modernen Hörgeräte alle haben, eine Rückkopplungsunterdrückung. Also wir haben Mikrofon, Lautsprecher, dazwischen ist ein Verstärker, das neigt zum Rückkoppeln.
Mhm.
Das kennt man von Bühnenveranstaltungen. Die Rückkopplungsunterdrückung, die schalte ich aus. Weil wenn wir einen Ton singen, identifiziert die Technik das als Rückkopplung und steuert phasenverkippt ein Gegensignal und dann fängt das an zu wobbeln. Ach. Ich höre dann wah, 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 wah. Ja, keinen reinen Ton mehr.
Ja, ja, ja.
Das muss aus. Oder Impulsschallunterdrückung, wenn jetzt plötzlich eine Tür zuknallt. Das können Hörgeräte auch unterdrücken. Das schalte ich auch aus. Also alle die Systeme, die eingreifen in den natürlichen Klang und das zu verändern, zu versuchen, schalte ich für das Musikprogramm aus. Und dafür muss ich aber die Lautstärke reduzieren.
Ja, das macht Sinn. Ich meine, sonst, wenn ich im Orchester stehe und da plötzlich jemand mit einem Becken macht, dann ist das ein Reiz. Und das kennt man ja aus.
Und das sind so die Kompromisse, die man machen muss dabei. Aber wenn die Systeme, die Rückkopplung unterdrücken, Impulsschallunterdrückung und so weiter, wenn die alle eingeschaltet sind, dann nützt das bei der Sprache was, ja? Aber bei Musik nicht.
Okay. Liebe Leute da draußen, die jetzt viele Informationen bekommen habt und auch Motivation hoffentlich bekommen habt, ich bin ganz sicher, dass ihr die bekommen habt. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe als Laie unglaublich viel gelernt. So, also das war für mich eine wirklich Lehrstunde. Vielen Dank euch dreien. Und jetzt bitte noch ein kurzes Schlusswort zu dem Thema, was wir heute hatten.
Ja, mir liegt noch ein Gedanke auf der Zunge, den ich gern loswerden möchte. Und du wolltest, dass Leute ermutigt werden, sich daran zu wagen. Also als ich klein war, habe ich gedacht, wenn du mal alt bist, dann brauchst du ein Gebiss. So, also für mich ist das Gebiss so der Punkt. Mhm. Bei Norberts Schwiegervater war es offensichtlich das Hörgerät. Mhm. Aber wir werden ja alle nicht nur deshalb älter, weil wir irgendwie eine Hilfe annehmen und weil wir einen Stock benutzen oder sonst irgendwas. Man sieht es vielleicht mehr, aber die Hörgeräte werden immer kleiner. Man versteckt sie hinterm Ohr. Viele Leute sind sehr erstaunt, dass ich dies überhaupt habe sehen das normalerweise nicht. Also ich kann nur ermutigen und sagen, man wird nicht älter davon, wenn man das benutzt. Und im Gegenteil, beim Singen hilft es enorm.
Es bringt im Gegenteil eine ganze Menge. Und man kann bei dem Hobby bleiben. Regina, hast du noch einen Tipp? Oder?
Traut euch, ihr wisst erst hinterher, was ihr vorher verpasst habt.
Das ist auch ein schönes Zitat. Das, ja, hast du Copyright drauf?
Kann gerne weiterverwendet werden. Das ist eine Realität.
Norbert.
Ich kann das nur unterschreiben. Versuch macht klug.
Auch gut. Hört mal. Da haben wir Zitatensammlung heute. Großes, großes, großes Dankeschön an Marianne, an Regina und an Norbert. Und ja, dann denke ich einfach, irgendwann gibt es eine zweite Runde dazu. Und gerne eure Ideen, Wünsche oder wie auch immer ihr da zu dem Thema noch steht, schreibt sie uns an unsere Mailadresse stimmtisch@cvnrw.de. Wir freuen uns drauf. Also, macht's gut. Schönes Frühjahr noch, ne? Tschüss.